Ich bin Fan von einem vernetzten Denken in dieser Welt. Ich glaube, das brauchen wir immer mehr in dieser Komplexität, in der wir leben. Aber wenn uns das auch noch Spaß macht, dann ist es natürlich umso mehr, weil man dann die Chancen sieht, wie du jetzt auch die Chancen in Unternehmen siehst und dann investieren kannst, wie du verschiedene Bereiche irgendwie zusammenbringst und dann eben auch auf die Bühne bringst. Ja, ich finde, das ist schon spannend, das, was unsere Welt heute da bietet.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und ganz unbemerkt hat diese Technik, das Internet, Computer und jetzt künstliche Intelligenz unsere Wirtschaftsstruktur umgekrempelt oder ist zumindest dabei. Die meisten von euch, liebe Zuhörer, kennen Menschen, die früher in einer Festanstellung waren und mittlerweile sind das Unternehmer. Wir haben also viel mehr Firmen als früher. Wir sehen auch, dass die großen Firmen in der Digitalisierung in Schwierigkeiten sind. Wenn die ein neues Produkt, eine neue Technik wie zum Beispiel ChatGPT oder sowas einführen, ja, dann sind die Schulungen noch gar nicht bei allen Mitarbeitern durch. Dann kommt hinten schon wieder die nächste Technik. Das heißt, mehrere Dinge werden gleichzeitig eingeführt und überholen sich unter Umständen. Man sieht also, je größer eine Firma, umso schwerer tut sie sich, sich auf neue Dinge einzustellen. Die kleinen wendigen Unternehmen, ja die Einzelunternehmen, also die Experten, die bekommen einen immer stärkeren Wettbewerbsvorteil, denn der Experte, der ist direkt an seinen Kunden dran. Und in einer künstlichen Welt gibt es eben nichts Wichtigeres als die menschliche Beziehung. Und darüber spreche ich heute mit dem Joshua Laufer. Er hat Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München studiert und er ist Geschäftsführer des Expertenportals. Joshua, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Christoph, für die Einladung.
Was ist denn ein Experte? Also ich bin ja selber Experte und ich weiß, was von Leuten wie mir zu halten ist.
Das ist natürlich schon mal zum Beginn eine relativ schwierige Frage, aber ich glaube, es kommen bei einem Experten, so wie ich ihn definieren würde, zwei Dinge zusammen. Und zwar auf der einen Seite ist das natürlich irgendwie die Fachexpertise. Ich glaube, das ist das, was wir auch allgemein wahrscheinlich mehr für Experten und Expertinnen halten. Also irgendjemand, der natürlich ein tieferes Wissen in einem Bereich hat. Und auf der anderen Seite würde ich ein zweites Feld aufmachen und die würde ich die Erfahrungsexperten und Expertinnen nennen. Also auf der einen Seite kann ich ja irgendwie sagen, ich kann jetzt zum Beispiel Psychologie studieren und habe dann irgendwie, kann mich einarbeiten in das Thema Burnout. Jetzt ist aber eine andere Perspektive vielleicht auch ganz interessant. Wenn ich selber Burnout hatte, dann kann ich natürlich nochmal aus einer ganz anderen Erfahrung daraus reden. Und im Idealfall, finde ich, kommt vielleicht sogar beides zusammen oder im einen Fall ein bisschen mehr die eine Perspektive und im anderen Fall die andere. Aber so würde ich grob auf das Expertentum gucken.
Also es ist die persönliche Erfahrung mit bestimmten Ereignissen, Erlebnissen, Herausforderungen und wie man die auch überwunden hat, das ist etwas, das man an andere weitergeben kann und damit ist man auch wirklich glaubwürdig und hilfreich. Jetzt ist man als Experte erstmal selbst ernannt. Ja, also ich bin zum Beispiel selbst ernannter KI-Experte. Warum bin ich selbst ernannt? Weil sonst keiner macht. Ja, muss ich es halt selber machen. Ja, also gibt es denn auch objektivere Kriterien, wie einfach nur mal zu sagen, okay, das kann ich, um festzustellen, ob ein Experte qualifiziert ist für die Aufgabe, für die ich ihn gern engagieren möchte oder sie engagieren möchte?
Also ich glaube, dass wir gerade in unserer heutigen Welt auch, so wie du das sagst, uns das vielleicht auch erstmal irgendwann selbst zuschreiben müssen, weil wir ja immer so ein bisschen diese Zukunft antizipieren müssen. Also ich sage immer, wenn jemand als Redner oder Rednerin auf die Bühne möchte, um damit als Redner Geld zu verdienen, dann muss man ja irgendwann mal anfangen zu sagen, ich bin Redner. Und nur dann kann man mich ja auch irgendwie als Redner buchen. Wenn ich das nie anfange zu erzählen, dann wird das ja auch nie irgendwie die Realität werden. Ob es jetzt wirklich so diese objektiven Kriterien gibt, also das ist, glaube ich, schon recht schwierig. Vor allen Dingen, weil wir natürlich darin sehen, dass wir brauchen ja immer mehr Experten und Expertinnen auch in dieser Öffentlichkeit. Also erstens ganz nah bei Einzelpersonen dran, weil es immer mehr, ich meine, wir leben in dieser komplexen Welt, die immer komplexer wird. Also braucht es Menschen, die wegweisend sind irgendwie und andere Menschen an der Hand nehmen oder begleiten oder da sind. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch in unserer Online- und Medienwelt immer mehr Menschen, die Dinge einschätzen. Und jetzt können wir gar nicht immer auf quasi die Experten zurückgreifen, die in irgendeinem Labor sitzen oder in irgendwelchen wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich ja ganz viel mit dem Thema beschäftigen, aber in der Regel gar nicht sichtbar sind nach außen. Also es braucht so diese Brücke, die es irgendwie gibt. Also diese Brücke an Menschen, die genug Fachwissen haben, aber die natürlich trotzdem auch diese Kompetenz besitzen, das in einer guten Sprache, ich sag mal, für eine breite Öffentlichkeit gut weiterzugeben. Weil am Ende hilft ja eine riesen Expertise nichts, wenn die nicht irgendwo auch irgendwo ankommt und auch irgendwie Nutzen findet. Also mir geht es da mal gerade auch sehr darum, dass ich von der Perspektive überlege, ich finde, ein Experte oder eine Expertin ist ein Experte, wenn am Ende jemand anders von dem Wissen profitieren kann. Ich finde, so könnte man mal eine Minimaldefinition vielleicht irgendwie.
Also geben. Dort, wo ich als Kunde auch gerade stehe, wir machen diesen Podcast. Ich habe einen Podcast-Produzenten, das ist auf Wellenlänge, mit denen arbeite ich jetzt viele Jahre schon zusammen. Gemeinsam engagieren wir auch immer mal wieder Coachingstunden, nehmen wir uns einen Berater, der uns einfach nochmal auf Dinge aufmerksam macht, die man übersieht, wenn man in der Arbeit feststeckt. Ich habe einen Experten, der macht für mich die AdWords-Kampagnen bei Google, also die Werbung. Man will ja auch hier sichtbar sein. Und natürlich lasse ich mich da beraten, obwohl ich als Informatiker eigentlich in der Lage sein sollte, sowas selber einzustellen. Nur meine Expertise ist eben auf digitale Ethik, auf künstliche Intelligenz ausgelegt. Dort am Laufenden zu bleiben, ist anstrengend genug. Also umgebe ich mich mit einer Vielzahl. Also ich habe bestimmt mehr als 10 Berater. Ich habe einen Schreibcoach, ich habe einen Unternehmensberater. Das sind nur ganz wenige Stunden, die ich in Anspruch nehme. Aber ich kann es mir ja gar nicht leisten, mich in jedes dieser Themen zu vertiefen und immer dran zu bleiben.
Und du hast ja zu Beginn des Podcasts auch eben gesagt, gerade wenn wir irgendwie in kleineren Strukturen unterwegs sind, also wenn wir eben als Einzelunternehmer, Unternehmerinnen oder selbstständig unterwegs sind, dann haben wir in der Regel ja eben nicht dieses Team von 37 Spezialisten und Spezialistinnen in 35 Gebieten oder so. Aber wir können uns dann eben, wie du das jetzt sagst, vielleicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit irgendwie dazunehmen. Ja. Und was mir sonst noch aufgefallen ist, ja, ist, weißt du, ich war neulich auch in einem Unternehmen unterwegs und die haben mich quasi zu KI gefragt. Jetzt bin ich weit weg von einem wirklichen KI-Experten. Aber so weit wie dieses Unternehmen war, war ich quasi eigentlich genau der richtige KI-Experte, wenn man so will. In dem Sinne, dass ich mich oberflächlich sehr gut damit beschäftigt habe, auf einer Oberfläche, aber die genau an diesem Punkt waren, wir wollen eigentlich mal diese Oberfläche von KI irgendwie verstehen. Also wir wollen mal auf ChatGPT mit unserem Führungsteam gehen, weil da 80% noch nicht mal drauf waren. Und wir wollen mal gucken, wie könnte man mit KI ein Bild erstellen? Was für Möglichkeiten kann es irgendwie geben und so weiter? Du würdest da über meine Expertise lachen, die ich in dem Bereich habe. Aber das zeigt ja schon wieder, auch dass es diese unterschiedliche Bandbreite gibt. Es braucht Menschen, die sich ganz tief damit beschäftigen. Es gibt Menschen wie du, die auch auf der Bühne stehen, die zum Beispiel auch dann diese ethischen Perspektiven mit reinnehmen. Und dann braucht es vielleicht eben auch wieder Menschen, die einfach nur einen Anstoß geben, mal einen Impuls, damit dieses Unternehmen sich hoffentlich in Zukunft mehr mit KI beschäftigt, weil sie jetzt mal so ein bisschen wissen, wohin geht denn da eigentlich die Reise. Also es ist eigentlich mal nur ein Inspirieren oder ein Aufmerksam machen. Oh, schaut mal, es gibt KI oder so. Genau.
Da haben wir eine schöne Arbeitsteilung. Gut, dass du das übernimmst. Für mich wäre es in vielerlei Hinsicht einfach zu oft, zu wiederholt, nicht wirklich spannend und herausfordernd, als Redner, als Experte möchte ich ja an die Grenzen geführt werden. Ich möchte auch von meinen Kunden was lernen. Ja, ich möchte Fragen bekommen, die ich vielleicht nicht sofort beantworten kann. Da wird es ja dann, erst wirklich spannend, was sich dahinter ergibt. Ja, wenn man jetzt also Experte sein möchte, und ich denke, das ist die Zukunft, dass die meisten von uns Experten werden, also nicht mehr in die rigiden Strukturen von Unternehmen eingebunden sind, quasi als Festangestellte, sondern eben wirklich für ihre eigenen Ideen, mit ihrer eigenen Existenz einstehen, selber Unternehmer werden, mehr kann man im Leben ja nicht erreichen. Wie können die jetzt dafür sorgen, dass auch Kunden auf sie aufmerksam werden?
Letztlich geht es ja wie bei allem da, wer nicht irgendwie irgendwo sichtbar ist, kann auch nicht gekauft werden. Also ich mache da gerne dieses schöne Beispiel von, wenn wir in den Supermarkt reingehen, dann haben wir immer auf Augenhöhe im Regal die Markenprodukte stehen. Und ganz unten im Regal, da steht die sogenannte Bückware. Also man muss sich kompliziert bücken, man muss danach suchen und irgendwie, und dann weiß man noch nicht mal mehr, ob man quasi da in der zweiten Reihe ganz unten noch irgendwie etwas findet. Und die These dahinter ist ja eben, wir kaufen, was wir sehen. Und genau darum geht es letztlich bei allen Dienstleistungen. Und vielmehr geht es eben dann auch noch darum, wenn wir selbst die Dienstleistung sind. Also gerade wenn wir in diesem Expertentum unterwegs sind, dann machen wir uns ja in einer gewissen Weise selbst zum Produkt. Und ich sage immer, dann müssen wir schauen, dass wir auf diesem sichtbaren Regal der Dienstleistungen auf Augenhöhe stehen. Also irgendwo müssen wir präsent sein. Und da gibt es natürlich jetzt tausende von Möglichkeiten. Ich meine, du machst das per excellence. Wir sind gerade zum Beispiel in einem Podcast hier drinnen. Auch das ist ja schon ein Tool zur Sichtbarkeit.
Also von der Bückware in die Sichtbarkeit. Ich nehme jetzt verschiedene Möglichkeiten dafür in Anspruch. Du hast den Podcast erwähnt. Ich versuche, dass ich in den Medien unterkomme. Das klappt schon ganz gut mit Fernsehauftritten und dergleichen. Wenn man jetzt aber startet, ja, da gibt es ein Expertenportal bei dir. Warum sollte man das nutzen, um seine eigene Sichtbarkeit, also um von der Bückware in die Sichtbarkeit zu kommen?
Genau das war auch so ein bisschen unser Ansporn, das Expertenportal zu machen, ist, dass wir ganz viele dieser Dinge, die man tun kann, im Expertenportal schon abdeckt. Das fängt darin an, dass man natürlich irgendwie, wenn man Interesse an der Person hat, dann googelt man ja heute irgendwie schnell. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wenn ich nichts zur Person finde oder nur sehr wenig, dann ist das irgendwie schon ein gewisser Vertrauensverlust, beziehungsweise irgendwie stelle ich mir dann sicherlich innerlich die Frage so, ist das wirklich ein Experte? Das heißt, gerade diese Präsenz auf Google aufzubauen, ist schon irgendwie sehr bedeutend. Und dafür haben wir eben unser Expertenportal, eine Suchplattform für Experten und Expertinnen zu den verschiedensten Gebieten, ähnlich wie jetzt Booking.com für Hotels, so findet man eben auf dem Expertenportal die unterschiedlichsten Personen und Personenmarken und eben auch Experten. Und dazu haben wir auch unseren Podcast, wir haben eine Fernsehsendung, die wir bei Hamburg 1 ausstrahlen, wir haben Blogartikel und Artikel, wir haben natürlich auch Social-Media-Kanäle und YouTube-Kanal und so weiter. Das heißt, wir versuchen eigentlich wie ein Netz für die Menschen aufzubauen, dass sie eben überall einmal gefunden werden können. Sei das dann eben auf YouTube, auf Spotify, auf Google. Und dann haben wir natürlich auch noch sowas wie Begleitprogramm, Mastermind, haben eine Online-Akademie. Also da ist mittlerweile schon ganz schön viel dazugekommen. Und dann bieten wir natürlich auch unsere Plattform an die Medien, an Unternehmen und so weiter an, die dann auf der Plattform nach den unterschiedlichsten Menschen suchen können. Vom Hochwasserschutzexperten, den wir haben, bis hin zu auch spirituelle Themen, die irgendwie abgebildet sind, von den ganzen Coaching- und Beratungsthemen, als eben auch manchmal so spezielle Sachen wie jetzt erst vor ein paar Wochen hat das AIDA-Radio bei uns angerufen und hat gefragt, ob wir einen Experten oder Expertin zum Thema Lach-Yoga haben. Also man merkt, gerade in den Medien sind dann auch so Unterthemen irgendwie gefragt, weil da war irgendwie vor ein paar Tagen war der Tag des Lachens und dann wollten jetzt wieder ein paar Radiosender auch irgendwie eben Leute haben, die dann über das Thema Lachen auch irgendwie Interviews geben können.
Und dann ist schwierig, wenn man hier startet, unbekannt ist. Also ich mache sehr viel mit solchen Portalen. Ich bin ja bei dir auch unter den 111 Top-Experten habe ich auch ein Zertifikat bekommen. Mir hilft das, um meinen Kunden gegenüber zu zeigen, okay, ich bin wirklich ein Experte, ich mache das nicht einfach nur so. Ich setze da auch Energie mit rein, ist ja auch mit gewissen Kosten verbunden. Das heißt, daraus können die auch ableiten, mein Geschäftsmodell funktioniert, sonst hätte ich ja die Kohle gar nicht, um das Ganze zu investieren. Jetzt finde ich dieses Spannungsfeld sehr spannend, sehr interessant zwischen den ganz nischigen Dingen, wie Lach-Yoga beispielsweise. Und dann gibt es aber eben dieses Breitbandthema Sport, beispielsweise Motivation. Ja. Wie ist denn das? Also wenn ich Experte für ganz eine kleine Nische bin, dann profitiere ich wahrscheinlich davon, dass wenn jemand aufs Expertenportal geht, dass man da überhaupt erstmal sieht, dass es diese Nische gibt. Nach der hätte ich vielleicht nie gesucht.
Definitiv. Also es ist schon immer dieses, ja, wie du sagst, ein spannendes Spannungsfeld zwischen, stelle ich mich eigentlich sehr breit auf, also sage ich irgendwie, ich mache Motivation und gehe als Motivational Speaker beispielsweise auf die Bühne, dann habe ich natürlich jetzt erstmal eine riesenbreite Zielgruppe, aber ich kann es vielleicht auch nicht so ganz klar fassen. Was heißt denn das jetzt wirklich? Bei Lach-Yoga haben wir beide ein ganz klares Bild. Wir haben zwar eine sehr große Nische, die irgendwie drin ist, aber wir haben ein ganz klares Bild. Was ist denn das eigentlich? Meine Lieblingspositionierungen sind ja die, die beides miteinander vereinen. Die quasi eine sehr breite Zielgruppe haben, die zum Beispiel für alle Unternehmen irgendwie passt. Also ich finde, wir sind bei dir bei Innovation, künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, haben wir eine sehr breite Zielgruppe. Aber wir haben trotzdem ein sehr klares Bild davon. Wir haben irgendwie eine Vorstellung, zumindest erstmal innerlich für uns. Du wirst uns dann erklären, dass das Feld wahrscheinlich viel größer ist. Aber wir haben ja irgendwie unter Digitalisierung, Innovation, KI und Co. haben wir erstmal irgendwie eine Art von Vorstellungskraft dahinter. Und ein zweiter Punkt, den ich vielleicht ganz wichtig finde, ist, wir können ja diesen breiten Mantel haben und wir können trotzdem mit Unterpositionierungen reingehen. Also die Expertin, die jetzt zum Thema Lach-Yoga auch im Radio war, die ist eigentlich sehr viel mehr beschäftigt, die sich mit Glückshormonen und mit Glück. Und ein Unterfeld von ihr ist eben auch Lach-Yoga, weil eben es so ist, wenn wir lachen, dann wird automatisch irgendwie Glückshormone im Hirn ausgeschüttet und Lach-Yoga ist dann vielmehr ein Tool, eine Möglichkeit, um eben in diesen Bereich reinzugehen. Also sie hat quasi mehrere Unterthemen und mit diesen Unterthemen kann man dann auch irgendwie eben sichtbar sein. Da muss man sich dann natürlich auf einem Expertenportal überlegen, gehe ich jetzt mehr mit der Lach-Yoga-Thematik rein, gehe ich mehr mit dem Glück rein oder ja, wie positioniere ich oder wie stelle ich mich denn dann davor?
Also einerseits ist es also wichtig, als Experte unter verschiedenen Themen gefunden zu werden, wie du gerade das Beispiel gezeigt hast, Lach-Yoga und Glückshormone. Andererseits, wenn man zu viele Themen anbietet, ist es dann nicht so, dass man auch unglaubwürdig werden kann?
Genau, also ich habe ja gerade vorhin zu Beginn auch schon mal darüber, über diese Unterscheidung gesprochen. Also sind wir eher Erfahrungsexperten und Expertinnen oder haben wir die, die das tiefe Wissen haben? Und ich würde eine zweite Unterscheidung reinbringen, und zwar zwischen den Menschen, die generalistisch veranlagt sind und die, die spezialistisch veranlagt sind. Es gibt ja Menschen, die sich unglaublich gerne mit einem Ding sehr genau beschäftigen und sich da irgendwie reinfuchsen. Jetzt braucht es aber auch Menschen, und die brauchen wir gerade, wenn es um Thema Coaching, Beratung, Speaking und Co. geht. Dann brauchen wir Menschen, die einen großen Überblick und Einblick in zum Beispiel in ein System haben. Diese Generalisten und Generalistinnen sind oft die, die auch systemisch denken. Das heißt, die gucken auf ein Unternehmen und sehen zum Beispiel bestimmte Verbindungen, die zwischen Abteilungen da sind. Die kennen sich nicht nur mit einer Abteilung an, sondern die können vielleicht gerade dieses Zwischenmenschliche auch irgendwie und so weiter mit einbauen. Also die können sehr viel mehr auf die Unternehmenskultur gucken, die dann aber eben auf ganz viele Bereiche Auswirkungen hat beispielsweise. Und gerade in diesem generalistischen Bereich dürfen wir uns oftmals gar nicht nur auf einen speziellen Unterpunkt fokussieren, sondern wir brauchen dieses innere Interesse, sehr breit aufgestellt zu sein. Das heißt, meine These ist manchmal sogar, umso mehr Erfahrung und umso mehr Themen man hat, umso besser ist man manchmal in bestimmten Bereichen. Also eben der KI-Experte, der kommt, der hat aber vielleicht eben auch ein bisschen Ahnung von Unternehmenskultur, kann dann aber ja dass die KI-Geschichten so reinbringen, dass sie eigentlich am Ende gut für die Unternehmenskultur sind und keine Angst hier aufmachen. Du wirst das kennen, dass dich wahrscheinlich Menschen auch manchmal fragen, so, ja, aber ist dann mein Arbeitsplatz weg, wenn jetzt die Digitalisierung und die Innovation über uns rollt? Und gerade da brauchst du ja dieses Feinfühlvermögen, was auch in dir steckt, wieder zu sagen, okay, wir schauen uns da doch auch mal die anderen Bereiche an, die da drin stecken, oder? Wie siehst du das?
Ja, finde ich recht spannend. Ein tiefes Spezialgebiet von mir ist künstliche Intelligenz. Das mache ich eben schon seit 30 Jahren, mal mehr, mal weniger. Dieses Thema wird aber wieder verschwinden. Das ist im Moment total spannend und in 2 Jahren ist das vielleicht wieder gegessen. Ja, so wie das eben andere Themen waren, da gab es mal Krypto, erinnerst du dich, da gab es mal Social Media, ja, die Experten, da gibt es mal Online-Marketing. Diese Themen, Geschäftsprozessmodellierung vor 30 Jahren war das mal der absolute Hype. Das heißt, es wird jedes Jahr oder alle paar Jahre immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wie man sagt. Ja. Und wenn sozusagen die Generalisten anfangen, mein Spezialthema zu bearbeiten, dann weiß ich, ich brauche ein neues Spezialthema. Andererseits, also Lach-Yoga wird es vermutlich nicht werden. bei mir ist es jetzt gerade das Thema Raumfahrttechnik, das habe ich studiert. Dort habe ich zwar wenig gearbeitet, aber ich bin natürlich immer an diesen Themen dran. Ich kann das sehr gut erklären. Scheint ein Thema zu werden, das immer spannender wird für die Leute. Und andererseits positioniere ich mich über das Thema Ethik und das Thema Zukunft eben als Generalist. Zukunft hat immer Konjunktur. Ja, das ist die Zeit, in der wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Das interessiert die Menschen. Und im Moment lässt sich das eben sehr gut mit digitalen Tools verbinden. Aber auch die Biotechnik ist mittlerweile eine Informationswissenschaft geworden. Das heißt, ich versuche mich eben in der Breite und in der Tiefe. Deswegen finde ich auch den Erfahrungsexperten so interessant, denn ich bin eben mit Unternehmen erfolgreich gewesen und auch gescheitert. Ich investiere nach wie vor, also da wirklich eine Fläche aufzumachen. Jetzt kann man aber die Generalisten relativ schwer unterscheiden, oder? Also der Generalist, der kann sich einbringen in ein Unternehmen, der kann in vielen Bereichen nützlich sein und gerade der Richtige und sich richtig dort drauf einstellen. Aber so ein Generalist, da gibt es halt dann auch wieder ein paar hundert, wird es dann nicht schwierig zu wissen, okay, wer wäre jetzt eigentlich der richtige Generalist für mich oder ist das so eine persönliche Sache dann?
Es ist unglaublich schwierig und am Ende ist ja immer diese Frage, wie entscheiden wir Menschen eigentlich psychologisch? Und am Ende würden wir eben auch wieder sagen, wir kaufen jemanden, der oder die sichtbarer ist, weil sie ja scheinbar damit besser sind in einer gewissen Weise. Das ist zum Beispiel auch eine ganz spannende Sache. Auch Preis spielt da wieder eine Rolle. Also manchmal werden Leute nicht gekauft, weil sie sogar zu günstig sind. Weil wir als Menschen der Preis ist irgendwie für uns eine Art von Qualitätsmerkmal. Also wir haben ja gar nicht das, weil wir ja selber nicht die Expertise haben. Also ich kenne mich mit Raumfahrttechnik genau null aus. Das heißt, ich muss dir irgendwo vertrauen und dieses Vertrauen dir gegenüberbringen, dass du darin gut bist, wenn ich dich in diesem Thema brauche. Und jetzt kann ich das nur an äußeren Merkmalen machen. Also ich kann dir natürlich zuhören und du kannst mir Dinge erzählen, aber jetzt sagst du schon mal, aha, hat das studiert. Dann mache ich natürlich innerlich in mir quasi einen kleinen Vertrauenshaken hin. Er scheint da mehr Wissen zu haben. Hättest du jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwie Sozialwissenschaften studiert, dann würde ich dir natürlich schon mal weniger im Thema Raumfahrttechnik irgendwie vertrauen. Wenn du jetzt aber auch noch, was weiß ich, ich sehe auf dich auf LinkedIn und ich sehe wieder einen Post, dass du vor einem großen Unternehmen über das Thema Raumfahrttechnik und Co. gesprochen hast, dann würde ich ja auch aus meiner Perspektive sagen, naja, wenn das große Unternehmen ihm zu dem Thema einlädt, dann scheint er ja gut in diesem Bereich zu sein. Und da merken wir, objektiv gesehen ist da eigentlich gar nichts. Also wir wissen es eigentlich gar nicht wirklich, aber wir müssen irgendwie dahin vertrauen. Genau deswegen ist auch die Vermarktung so wichtig da drin.
Und es ist ja auch so, der Entscheidungsträger möchte im Normalfall wenig Risiko eingehen. Der steht ja nicht alleine. Das heißt, den falschen Redner auszusuchen, kann ihn in Bedrängnis bringen bei seinem eigenen Job. Ja, deshalb stelle ich fest, also ich sage immer, wenn solche Redneragenturen mich anbieten, ich schaffe es auf die Shortlist, da werden halt dann 5 Redner angeboten und manchmal bin ich eben dabei. Den Auftrag kriegt immer der Henry Maske. Der war Boxweltmeister. Manche sagen, dass, oder er spricht, glaube ich, immer den gleichen Vortrag. Man schreibt ihm eine sehr monotone Sprechweise zu, aber es ist eben der Henry Maske. Und man möchte eben, dass das Publikum sich denkt, wow, das ist der Henry Maske, da fällt eigentlich gar nicht so auf, dass ich ganz anders motivieren kann, sondern man hat jetzt mal den Henry Maske kennengelernt. Und das erste Mal, als ich ein Gespräch mit meiner ersten Agentur, die mich ins Programm genommen hat, geführt habe, sagt der Agenturleiter zu mir, sagt er, Herr Holz, wenn Sie unter 5.000 Euro verlangen, dann können wir Sie gar nicht nehmen. Ja, da sind Sie nicht glaubwürdig. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, so eine Unverschämtheit. Ja. Als Agenturchef habe ich vielleicht 200 Euro die Stunde genommen oder als Gerichtssachverständiger und jetzt sollen das auf einmal 5.000 Euro sein. Aber es ist auch für ihn als Agenturleiter uninteressant, wenn das zu viel kostet. Und dann sagt der Kollege zu mir, sagt der Christoph, was hast du? Ja, als Redner mit deinen 5.000 Euro bist du nicht einmal unter den Top 2 vom Eventbudget. Das Marketing kostet mehr. Die Mitarbeiterstunden kosten mehr, die, wenn das ein interner Event ist. Und das Buffet kostet immer mehr als der Redner.
Ja, ja. Du sprichst ganz viele spannende Dinge an, finde ich. Also wir machen uns da oftmals gerade in diesem Speaking-Markt auch irgendwie klein, in Anführungsstrichen. Gerade auch aus diesem Punkt, den du sagst. Also ich war bei vielen Veranstaltungen unterwegs, da sitzen 1.000 Leute teilweise drinnen von einem Unternehmen. Jetzt müssen wir mal rechnen, wie viel kosten diese Mitarbeiterstunden, wie du angehst, wie viel kostet die Location, die dahinter ist. Also was kostet dieses Unternehmen dieser Tag? Und es ist jetzt eigentlich egal, ob ich die 1.000 Mitarbeitenden nehme oder ob ich die 20 oder 50 nehme, die dann irgendwie drin sitzen. Und dann ist oft ein solcher Tag, kostet Hunderttausende und manchmal Millionen Euro. Und jetzt stelle ich mir ja als Unternehmer, Unternehmerin eine Frage. Wie kann ich an diesem Tag so viel Inspiration, Motivation und Wissen verteilen, dass ich alles aus diesem Tag raushole, weil ich habe ja manchmal nur einmal die Chance, ich habe nur einmal dieses Event, ich mache das vielleicht nur einmal im Jahr, ich habe nur einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier, ich habe nur einmal im Jahr ein, was weiß ich, Jahres-Kick-Off-Meeting oder irgendwie ein Intensive oder wie auch immer man es dann hat. Und dann spielt es weniger eine Rolle, ob ein Redner 5.000 oder 7.000 oder 10.000 Euro kostet. Aber das innere gute Gefühl, dass er oder sie gut ist, spielt eine Riesenrolle dahinter. Und das Zweite, wir haben ja jetzt ein bisschen darüber geredet, ich werde vielleicht auf Google sichtbar und ich mache vielleicht auch irgendwie Podcast und Co. Jetzt hast du ja auch erzählt, dass du, glaube ich, wenn ich richtig bin, an deinem dritten Buch dran bist, oder?
Nee, an meinem dritten, zweiter Buchcoach, dritter Ghostwriter, der also gemeinsam mit mir dann dieses Buch schreibt. Ich habe aber immer noch kein Buch. Das hat eben bisher noch nicht wirklich geklappt. Ich bin einfach viel zu perfektionistisch und pingelig.
Dann wird das Buch umso besser werden, wenn man sich so lange damit beschäftigt. Da bin ich mir bei dir sicher. Aber genau das ist zum Beispiel ein Schritt, den ich super spannend finde dann noch. Also wir merken natürlich, wenn wir diesen Schritt vom Experten- und Expertinnentum oder auch vom Speaking anfangen in dieses, ich sag jetzt mal, Prominententum irgendwie oder das Miteinander zu vereinen, dann ist es natürlich auch dieser Prominentenstatus, der bezahlt wird, die Personal Brand, die irgendwo bezahlt wird. Ich meine, wir haben ja vorhin schon auch darüber gesprochen, dass ich Philosophie studiert habe in München hier. Und wenn wir dort gesprochen haben über Richard David Precht, dann wurde in den Kreisen derer, die Philosophie gut verstehen, oder jetzt sage ich mal den Professoren und Professorinnen und irgendwie, dann ist das ja quasi gar kein wirklicher Philosoph. Also die Expertise ist nicht gut, er erklärt manche Dinge nicht richtig und so weiter und so fort. Also spielt eigentlich quasi in der philosophischen Bildung keine Rolle. Also es wurde nur im Pausengang über ihn geredet, aber es wurde nicht in den Klassenräumen über ihn geredet. Jetzt würde ich aber eben diese andere Perspektive aufmachen. Kein Philosoph in Deutschland hat einen solch großen Impact wie er auf die Gesellschaft und kann das eben so gut auch weitertragen in unsere Gesellschaft. Und meine andere These ist auch, keiner wird so gut bezahlt wie er. Weil wenn ich ihn eine Stunde auf der Bühne haben möchte, dann werde ich irgendwie sowas in Richtung 30.000 Euro für diese Stunde zahlen. Und jetzt merkt man natürlich eben, es wird nicht mehr nur die Fachexpertise bezahlt, sondern es wird auch der Prominentenstatus gezahlt. Und natürlich am Ende auch, dass er einen guten Vortrag hält. Aber ich denke, das ist irgendwann eh klar, wenn man eben in solchen Honoraren auch unterwegs ist, dann muss man auch gute Vorträge halten, so wie das letztlich bei dir ja auch der Fall ist.
Ja, also das Schöne am eine der tollsten Dinge am Keynote-Speaker-Dasein ist der Referententisch. Ja, dann verbringt man auch schon mal eine Nacht mit dem Richard David Precht, weil auch er nicht schlafen gehen möchte. Und es ist super spannend, aus seiner Perspektive das eben zu sehen. Ich finde seine Vorträge, seine Einsichten richtig gut und vollkommen klar, wer so in der Öffentlichkeit ist, leidet so wie ich auch darunter, dass man versucht, immer das Richtige zu sagen, aber man ist natürlich als Mensch fehlbar und kann nicht zu allem was sagen. Man ist versucht, aber als Experte, das ist eine große Falle, auch zu Dingen zu sagen, von denen man sich nicht so auskennt. Der Richard David Precht ist dort vielleicht auch in Versuchung, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was er, glaube ich, geschafft hat, ist, er hat die Philosophie wieder zum Gespräch gemacht in Deutschland.
Definitiv, genau. Also es ist überhaupt so, dass das eben so in diese breite Masse kommt. Und also ich bin aus dieser Perspektive ein großer Fan und wir müssen uns natürlich auch dahin bewusst machen, umso mehr wir in die Sichtbarkeit gehen, umso mehr Angriffsfläche bieten wir und umso mehr gibt es natürlich dort draußen, seien das Neider oder Menschen, die eben versuchen, auch irgendwo den Fehler zu finden. Das merken wir bei Social Media natürlich sehr besonders, umso mehr wir da Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen, umso mehr kommt dann auch eben Hasskommentare und Co., die dahinter sind. Also überall da, wo Licht ist, wo Sichtbarkeit ist, ist natürlich auch ein klein wenig Schatten.
Ja. Das ist, finde ich, jetzt auch ein sehr spannender Aspekt, der auch mir viele Gedanken macht. Mhm. Ich bin ja auf dem aufsteigenden Ast. Ich rede mir immer ein, ich bin ein Rising Star. Natürlich verglüht man auch. Besteht zumindest die Gefahr, bei Sternschnuppen wieder zu verglühen. Ich habe oft diese Sorge, mal einen Fehler zu machen, einen unter Anführungszeichen unverzeihlichen Fehler, der mir durchaus unterlaufen kann. Und die Öffentlichkeit, gerade in den sozialen Medien, ist ja manchmal ausgesprochen aggressiv, ungerecht, selbstsüchtig. Wie schützt man sich denn als Experte vorm Absturz? Hast du da eine Idee?
Das ist eine spannende Frage, die du bringst, weil es ist zumindest auch eine, über die ich mir außerhalb jetzt vom Business privat, würde ich mal sagen, in philosophische Gedanken mache, wenn man so will. Weil ich gerade diese Entwicklung in unserer Gesellschaft spannend finde, dass wir sehr viel sensibler geworden sind und weniger verzeihen. Weil du, wie du schon gesagt hast, wir alle machen irgendwie Fehler im Leben. Und oftmals können wir uns gut entschuldigen für Fehler, gerade wenn sie irgendwie zwischenmenschlich passieren. Dann können wir irgendwie die Fehler auch anfangen einzugestehen und können irgendwie hingehen und sagen, das tut mir leid. Und dann ist manchmal auch wieder Gras über die Sache gewachsen. Wenn wir aber in dieser Sichtbarkeitswelt einen Fehler machen, dann ist der natürlich schnell auch mal direkt überall um die Welt gehüpft und ein Video ist schnell nicht zurückgenommen. Ein digitaler Fußabdruck, das weißt du besser wie ich, den kann man mal eben nicht so irgendwie loswerden. Und oftmals ist es dann auch so, dass wir natürlich irgendwie in dieser Sensation-Seeker-Welt leben. Also irgendwie, es muss irgendwie noch was ausgepackt werden und hier wird noch geguckt und irgendwie, ob wir nicht irgendwie noch ein spannenderes und aufmerksameres Thema finden, wo wir nochmal irgendwas zerreißen können. Ich glaube, so wirklich schützen können wir uns davor nicht wirklich. Zumindest habe ich da keine wirklich gute Idee. Ich glaube, es liegt am Ende daran, dass wir versuchen, möglichst bei uns selbst zu bleiben und irgendwie authentisch zu sein. Wenn wir authentisch sind, und ich meine, manchmal erleben wir das, dann kann man selbst dort irgendwie Fehler zurücknehmen. Dass wir zu wenig versuchen, um den heißen Brei herumzureden, sondern dass wir irgendwie klar geradeaus sind und manchmal vielleicht auch direkt zu unserer Meinung stehen, selbst wenn sie vielleicht nicht ganz so populär ist irgendwie. Und dann, glaube ich, hat man das Beste gemacht, was man tun kann.
Also Kritiker sagen ja oft sehr viel auch über sich selbst aus. Ein Experte, der, wie ich denke, ungerechterweise häufig in der Kritik steht, in oberflächlicher Kritik, ist Jordan Peterson aus Kanada. Ja, er hat sich eben auch politisch profiliert, das macht ihn zusätzlich angreifbar, aber ein echter tiefer Denker. Und der hat mal erzählt, was ihm geholfen hat, war sein Podcast. Ja, also nicht sein Podcast, sondern seine Vorlesungen. Er hat Jahre lang Vorlesungen, Video aufgezeichnet, die hat sich keiner angeguckt, als er plötzlich berühmt wurde, sagt er, haben sich die Leute die Vorlesungen angeguckt und da war er als Mensch sichtbar. Da war klar, das kann, auch wenn er oberflächlich Dinge tut, wo man dann bösartigerweise ihm einen Strick draus zu drehen versucht, gibt es immer noch eine Basis an Hintergrundinformationen, wo man sich überzeugen kann, wenn man wirklich will. Ja, also die meisten Kritiker haben ja kein Interesse an der Wahrheit. Aber es gibt eben auch die, die sich dann wirklich informieren. Und da gibt es einfach stundenlanges Videomaterial, da kann man sich angucken. Das ist eigentlich ein sehr vernünftiger Mensch. Das ist also mit auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist natürlich, umso mehr Einblicke wir in den Menschen geben, umso mehr kann man natürlich auch hinter die Kulissen gucken und irgendwie mehr erfahren, was irgendwie da ist. Deswegen finde ich auch Podcast-Formate sehr spannend, weil sie ja eben eine Länge und eine Tiefe bieten. Also ich bin großer Fan von Podcasts grundsätzlich, weil man eben mal hier eine Dreiviertelstunde in Gedanken und in einen Menschen eintauchen kann, den man sich irgendwie anhören kann und angucken kann. Und in deinem Fall, weil es dein eigener Podcast ist, ja jetzt noch viel länger. Also man erlebt viel von dir. Und auf der anderen Seite steht da ja im Gegensatz Videos auf Instagram, TikTok, YouTube Shorts und Co., die dann mal irgendwie 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden und irgendwie so lang sein können. Und da werden natürlich oft auch Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, weil wir es ja auch gar nicht anders können. Also wenn ich jetzt aus einem Vortrag, der eine Stunde dauert, am Ende irgendwie 30 Sekunden eine Kernaussage raushole, dann ist die natürlich nicht mehr eingebettet in das, was davor gesagt wird und das, was danach gesagt wird. Und vielleicht ist sie auch nicht mehr eingebettet in den Disclaimer, den man sagt, dass man sagt, ich versuche natürlich irgendwie vielleicht zu pointieren und so weiter und so fort. Alleine logisch wegen dem Format nicht. Und wenn man jetzt natürlich noch hingeht und das bewusst macht, bewusst Dinge raus, den Zusammenhang nimmt, dann kann man natürlich, ich meine, das erleben wir alle jeden Tag, kann man natürlich Fake News verbreiten oder damit auch eben Aussagen verbreiten, die zwar genauso gesagt worden sind, aber die eigentlich nicht diesen Inhaltsgehalt oder Wahrheitsgehalt haben, so ja, wie er dann dort irgendwie rüberkommt.
Ja. Ich meine, man könnte oberflächlich bleiben und weichgespült. Das will ich nicht. Ich will mich auch den schwierigen Themen stellen. Und da ist halt einfach das Risiko dabei. Jetzt haben wir über Philosophie gesprochen. Du hast selber Philosophie studiert. Warum zum Teufel hast du dir dieses Fach ausgesucht?
Ich würde mich auch ein bisschen zu diesen Generalisten zählen. Also mich hat immer schon interessiert. Also ich habe immer schon als Kind auch irgendwie gefragt, warum, weshalb und wie funktioniert's und irgendwie und so. Und mich hat nicht nur das interessiert, also nicht nur Dinge eigentlich interessiert, sondern eigentlich hat mich gerade diese Verbindung zu Menschen interessiert. Und eine Frage, die sich ja die Philosophie auch stellt, ist diese Frage, was ist der Mensch? Und für mich waren diese gedankliche Beschäftigung auch mit dieser Frage wie so eine Art Lebensstudium. Also ich habe mich mit dem Tod beschäftigt, also habe meine Bachelorarbeit über den Tod geschrieben, über die Untersuchung von Marc Aurel, Epiktet und Seneca mit dem Titel Die Kunst des Sterbens, also schon auch harter Tobak in Anführungsstrichen. Aber eben von solchen Dingen bis hin zu Nachhaltigkeit in der internationalen Politik oder eben auch diese Frage nach, ja, wie können wir uns eigentlich ausdrücken? Also was ist Wahrheit? Was ist Freiheit oder sowas? Weil es sind ja ganz viele Dinge, in die wir uns tagtäglich mehr oder weniger Gedanken machen. Ich habe das geliebt, weil ich so dieses Gefühl hatte, ich kann in ganz verschiedene Bereiche einmal irgendwie hereinschnuppern und mir da irgendwie so ein Wissen herausziehen.
Finde ich wirklich cool. Tod wird uns ja alle betreffen. Wir alle müssen mal sterben, vielleicht sogar ich. Darum gefällt mir der Epiktet auch so gut, oder? Also wenn der Tod kommt, bin ich nicht mehr da. Solange wir aber noch da sind, wie geht's weiter bei dir? Was steht noch auf dem Programm bis zur Pensionierung?
Da wird noch viel auf dem Programm stehen. Auf der einen Seite liegt natürlich der Fokus auf dem Expertenportal, das weiterzuentwickeln. Wir machen jetzt gerade einen Rebranding und einen Relaunch davon, haben viele Formate, denken gerade darüber nach, auch das Fernsehen mit in unsere Streaming-Welt mit einzubauen, also einen eigenen Streaming-Kanal dann irgendwie zu haben und so weiter. Das ist das eine. Jetzt gibt es noch ein paar andere Perspektiven, die reinkommen. Ich stehe auch selbst immer mehr auf den Bühnen und spreche quasi über Marketing und Personenmarken, gerade diese Kraft von Personenmarken, weil wir eben in unserer digitalen Welt eben, ich sage immer, Menschen folgen Menschen. Und weniger einem Produkt oder irgendwie, klar gibt es da auch Beispiele, aber sehr viel mehr haben wir eben auch Corporate Influencer. Wir haben Menschen, die als Kopf eines Unternehmens dastehen und so weiter. Also gerade diese Perspektive auch noch auf die Bühne zu bringen. Und dann gibt es noch ein Geschwisterprojekt. Ich habe drei Geschwister, ein Startup, was wir gegründet haben, der Kochtisch, ein ganz anderes Feld. Da sieht man auch wieder, auch dahin kommt quasi nochmal so ein bisschen Inspiration von ein neues Feld, was sich aufmacht bei mir. Das ist ein achteckiger Tisch, eine Edelstahlplatte mit Holzrand drum, ein Gasbrenner unten drunter und das ist quasi ein Kochtisch, auf dem man dann kochen, braten, grillen kann, also vom flambierten Kaiserschmarrn zum Nachtisch bis zum Kräuterbutterbaguette mit Shrimps zum Vorspeise oder der Reis und Nudel und Pfanne oder dem Steak, wie auch immer man es dann gerne hat. Das mache ich mit meinen Geschwistern zusammen.
Für zu Hause oder fürs Restaurant?
Tatsächlich für beides, aber vor allen Dingen für zu Hause. Also für den Garten, für Terrasse und irgendwie.
Ah, für draußen, okay.
Ja, tatsächlich ist es für draußen. Also man kann den auch drinnen benutzen, aber wir würden ja auch quasi nicht die offene Pfanne jetzt ins Wohnzimmer stellen. Wir haben das mal gemacht. Da hat man nach 2 Wochen noch gerochen, was wir gekocht haben. Also wenn man nicht den professionellen Dunstabzug über den Tisch baut und sich sein Haus nach dem Tisch baut, dann würde ich es lieber draußen benutzen. Also es ist quasi eigentlich eine neue Art des, ich sage jetzt mal, Grillens, wir sagen auch des Social Cookings, weil eben keiner abseits stehen muss. Man sitzt alle um den Tisch herum, man kann den an- und ausschalten, wie man möchte und dort dann halt gemeinsam eine gute Zeit haben.
Was hat er für einen Durchmesser, was kostet er und was wiegt er und wie heißt die Marke?
Der Kochtisch ist die Marke, fangen wir damit an. Durchmesser 1,40, also Kochfläche 1 Meter, Durchmesser mit Holzrand 1,40. Holzrand kann man sich dann nach seinem Terrassenboden zum Beispiel aussuchen, was man da irgendwie wie haben möchte. Der wird dann aus allen möglichen Holzarten hergestellt. Eichenholz ist unser Standardholz. Was wiegt der? Er ist aus 3 Teilen. Jetzt muss ich gestehen, der eine Teil, also der Korpus, wiegt, glaube ich, irgendwie so 25 Kilo. Dann die Kochplatte irgendwie so knapp 20. Und dann gibt es den Holzrand, glaube ich, noch irgendwie so mit 12 oder sowas. Okay. Also so in die Richtung. Und was kostet er? Er liegt so bei 6.500 Euro.
Okay, gut. Das ist
komplett im Allgäu produziert. Ja. Also wir sind sehr regional unterwegs. Er ist dann pulverbeschichtet und so weiter. Also
man kann ihn schon bestellen.
Ja, genau. Also wir sind seit 2 Jahren damit unterwegs. Wir haben 6 Prototypen gebaut und sind dann letztes Jahr damit rausgegangen. Mittlerweile gibt es einige Kochtische, an denen schon fleißig gekocht wird.
Wow. Und ich denke, auch das symbolisiert ein wenig die Zukunft. Es ist nicht mehr so, dass viele Menschen für eine Firma arbeiten, sondern eine Person arbeitet für viele Firmen, ist an manchen beteiligt, ist bei manchen engagiert und dergleichen. Aber eine Firma für einen Menschen ist eigentlich nicht mehr genug.
Und du sprichst einen Punkt an, den ich da super interessant finde. Gerade wenn wir ja, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem zurück, was wir ganz am Anfang auch gesagt haben oder wo es du auch reingebracht hast, diese Kraft von einem Einzelunternehmer oder von einer Einzelperson, vom Expertentum, da irgendwie ja auch wirklich direkt nah dran zu sein, flexibel zu sein, auf diese Veränderungen der Welt reagieren zu können. Und da haben wir natürlich auch, wenn ich jetzt bei Unternehmen bin, dann habe ich ja wieder den Kontakt zu Unternehmen. Dann ist natürlich wieder die Frage, was macht man eigentlich mit diesem Kontakt? Oder wenn man jetzt auch den Kochtisch sieht, wir sind viel im Seminargeschäft ja auch unterwegs, machen Veranstaltungen, auch da kann ja wieder ein Kochtisch eine Rolle spielen. Also ich bin Fan von einem vernetzten Denken in dieser Welt. Ich glaube, das brauchen wir immer mehr in dieser Komplexität, in der wir leben. Aber wenn uns das auch noch Spaß macht, dann ist es natürlich umso mehr, weil man dann die Chancen sieht, wie du jetzt auch die Chancen in Unternehmen siehst und dann investieren kannst, wie du verschiedene Bereiche irgendwie zusammenbringst und dann eben auch auf die Bühne bringst. Ich finde, das ist schon spannend, das, was unsere Welt heute da bietet.
Ich nehme das als Schlusswort. Spaß haben in einer vernetzten Welt. Ja, Verantwortung auch für die eigene berufliche Zukunft zu haben, in vielen Bereichen gleichzeitig aktiv zu sein. Ja, also die großen Unternehmen haben ja für alles einen Experten, der ist aber dann nicht ausgelastet. Ja, und wenn man ihn braucht, ist er trotzdem nicht da. Und ob er wirklich auf dem neuesten Stand ist, ist auch immer eine Frage. Wäre doch viel besser, man hat, so wie wir, große Netzwerke von Leuten, mit denen man einfach schnell mal reden kann, die man auch total gern engagiert. Da kann man dann auch gerne mal eben einen höheren Stundensatz zahlen. Man braucht ja nicht so viel davon. Ja, also ich denke, das ist eine Zukunft der Spezialisierung, gerade in Zeiten der künstlichen Intelligenz ist ja der Generalist im Vorteil. Ja, denn die künstliche Intelligenz, so wie wir sie heute kennen, ist ein Fachidiot. Ja, aber die menschliche Beziehung und den Überblick, dafür braucht es immer noch Menschen, insbesondere Philosophen. Joshua, vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.